Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen.
Ja, herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Sendung von Global Empathy. Ich muss sagen, es ist heute eine Sondersendung, eine ganz besondere Folge, weil ich mir heute überlegt habe, anlässlich des Erscheinens meines neuen Buches Verkörperte Bindung, dass ich mich vielleicht heute mal selber interviewe und mich als Gast einlade. Und da habe ich gedacht, dafür brauche ich aber jemanden, der mich dann, der mein Gegenüber ist, der mich befragt, der meine Rolle, die ich sonst im Podcast habe, übernimmt. Und das wird heute mein geschätzter Freund und Kollege Dirk Beckedorf aus Bremen sein, der seit vielen Jahren mit mir an diesen Themen rund um bindungsorientierte Arbeit mit Säuglingen, mit Eltern und Erwachsenen immer im Gespräch ist und der sehr viel Raum und Zeit sich auch genommen hat, mich in der Entwicklung dieses neuen Buches Verkörperte Bindung auch zu begleiten. Also es gibt keinen Besseren, der diese Rolle jetzt ausfüllen kann. Und deswegen freue ich mich, dass heute Dirk hier bei uns ist. Und ich übergebe ihn einfach auch mal direkt das Wort, weil er dann im Prinzip dann auch anfangen wird, mich zu löchern und mich sozusagen so ein Stück zu locken mit all den Themen, die wir vielleicht rund um dieses Buch haben. Also viel Spaß bei dieser Folge. Ich übergebe jetzt mal an Dirk.
Ja, Thomas, vielen Dank für diese einleitenden Worte und diese Einladung, dich interviewen zu dürfen. Die meisten Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast kennen dich ja gut. Du bist Körperpsychotherapeut und Psychologe. Und in deinem neuen Buch Verkörperte Bindung verbindest du zwei Themen: die Eltern-Baby-Arbeit und die Erwachsenen-Körperpsychotherapie. Was hat dich am Anfang deiner ganzen Arbeit mit den Babys so gepackt?
Ja, der Anfang war sicherlich insofern sehr speziell, weil ich so attrahiert, so angezogen war von dieser Beobachtung der schnellen Antwort von Babys. Also wir sehen einfach in der Arbeit mit Eltern und Säuglingen ganz, ganz schnell Veränderungen. Das heißt, wenn wir mit den Babys und Eltern zusammen sind und wir machen therapeutische Arbeit, dann ist es enorm, wie schnell die Babys auf die Interventionen, auf die Angebote, auf die verschiedenen Unterstützungsversuche reagieren. Also im Verhältnis zur Erwachsenentherapie sehen wir in einer solchen Sitzung ganz viele Momente, wo das Kind sich aus einer Stresslage befreit und dann auf einmal Momente der Öffnung zeigt, eine Direktheit, eine Unmittelbarkeit. Es ist einfach eine Freude, das erleben, wie schnell diese Kinder anfangen zu strahlen, wie sie aus so einer Not dann in so einen Zustand kommen von eigentlich großer Zufriedenheit und wirklich sehr unmittelbar und direkt uns auch Hinweise geben, dass so, jetzt ist gut, jetzt bin ich angekommen, jetzt spüre ich, dass du da bist. Ja, man könnte sagen, diese Unmittelbarkeit des therapeutischen Wirkens und die Effekte, die wir so beobachten können, das muss ich sagen, war für mich so als junger Therapeut, kann ich kaum glauben, dass das so überhaupt, dass es so ist. Und das war für mich erstmal das größte Geschenk in dieser Arbeit, ja.
Ja, es ist ja so, dass ich selber merke, wenn du darüber sprichst, fange ich sofort an zu lächeln. Ich kriege ein Strahlen in meine Augen, in meine Ohren und es liegt an dem Thema. In diesem Fall auch an deiner Begeisterung dafür, aber auch, du sagst ja in deinem Buch, Babys berühren wie nichts anderes auf der Welt sofort und unmittelbar das Herz. Und da werden wir auf das Herz, auf die Bedeutung des Herzens ja später auch noch eingehen. Aber vielleicht noch mal die Frage. Du hast ja damals in den 80er, 90er Jahren von Eva Reich, der Tochter von Wilhelm Reich, in Berlin gelernt und dich auch intensivst mit den Schriften von Wilhelm Reich auseinandergesetzt. Kannst du uns einmal sagen, worin deine Arbeit sich von dem Ansatz von Wilhelm Reich unterscheidet?
Also vielleicht noch mal einen Blick zurück. Man muss ja sehen, das Reich war ja als Begründer der modernen Körperpsychotherapie erwachsen aus dem psychoanalytischen Arbeiten Freuds, immer auf dem Weg, seine klinische Arbeit zu verbessern, hatte in den 30er Jahren dann die körperlichen Grundlagen der Psychotherapie so in den Grundzügen entwickelt. Und Reich hatte schon durch den Körperzugang und durch den Einbezug des Nonverbalen im Prinzip erste Zugriffe gehabt auf die ganze Wucht von frühen Traumatisierungen, der Bedeutung von präperi- und postpartaler Welt, würde ich sagen. Das heißt, eigentlich dieser verletzte Säugling und das verletzte Ungeborene ist durch diesen Shift hin zu einer körperorientierten Arbeit auf einmal auch im Raum gewesen. Und Reich hat sehr interessiert, wo sind die Ursprünge eigentlich dieser frühen Abwehr des Rückzugs? Ja, wo verlieren wir unsere Lebendigkeit, unsere psychische und körperliche Lebendigkeit? Und er hat das ja auch sehr klar kartiert. Er hat uns ja gezeigt, okay, der Mensch schützt sich quasi nicht nur psychisch, wie er das nannte, als charakterliche Panzerung, seine Unempfindlichkeit, sondern eben auch körperlich. Er verhärtet, wenn er immer wieder unwirtlichen Voraussetzungen und Bedingungen ausgesetzt ist. Das heißt, dieses Schutzsystem ist einerseits so das, was er sagt, was uns im Prinzip überhaupt die ganze Sache aushalten lässt, wenn wir schwierige biografische Verhältnisse haben. Aber gleichzeitig nimmt es uns auch die Möglichkeit, spontan, kontaktvoll in Beziehung zu sein, uns auszudrücken oder mit uns selbst in Verbundenheit zu sein. So, und seine Arbeit ging ja dann weiter, dass er Ende der 40er Jahre anfing, okay, ich will dem mal genau auf den Grund gehen, ich schaue da mal genau hin, was passiert eigentlich mit Babys ganz am Anfang des Lebens, wann fangen die an, sich, wie er das nannte, sich zu panzern, sich sozusagen zurückzuziehen. Und er hat dann ein Forschungsprojekt entwickelt in den USA, in New York und im Norden Amerikas. Und hat dort im Prinzip sehr ambitionierte Eltern, die auch therapeutisch schon vorgebildet waren, die schon lange Therapie gemacht haben, mit ihren Kindern beobachtet. Und zwar sehr präzise, wann fangen, selbst unter diesen eigentlich besten Bedingungen und Voraussetzungen von den Eltern und deren Sensitivität, wann beginnen dort diese Kinder, sich zurückzuziehen. Und im Rahmen dieser Arbeit hat er dann und erstens viel Beobachtung und Direktbeobachtung gemacht an Babys und Eltern in der Interaktion, was radikal neu war. Das war quasi parallel zu den Arbeiten von John Bowlby, der die Bindungstheorie entwickelte. War er eigentlich der Psychosomatiker, der sich diese frühe Interaktion angeschaut hat. Interessanterweise ist das kaum in die heutige Säuglingsforschung eingeflossen. Dafür hat er allerdings auch sehr viel selber beigetragen, weil er eine ganz eigene Nomenklatur hatte und sich so ein bisschen in seiner Bubble bewegt hat. Nichtsdestotrotz sind das sehr, sehr beeindruckende Forschungen. Und im Rahmen dieser Forschung hat er dann aber auch immer wieder Babys beobachtet, die, man würde heute vielleicht sagen, regulatorische Störungen entwickelt haben, aufgrund bestimmter Beziehungsbedingungen, früher Traumatisierungen, die sie erlebt haben. Und in dem Rahmen fing Reich jetzt an, erstens zu sehen, okay, die Babys, wenn es eine bestimmte Stresslast überschreitet, ziehen sich zurück, machen keinen Augenkontakt mehr, fangen an, bestimmte Versteifungen zu entwickeln. Das heißt, körperliche Koordination wird schlechter, die tolerieren plötzlich nicht mehr Kontakt, sie ziehen sich im wahrsten Sinne des Wortes emotional und körperlich zurück. Und dann hat er seine Methoden, wie er es nannte, der Vegetotherapie, also einer, man könnte sagen, neurovegetativen Körperpsychotherapie, das war seine Methode, die er da entwickelt hatte, hat er im Prinzip in einer ganz zarten Weise auf diese Babys angewandt. Und der Fokus war sehr stark mit ganz zarten Interventionen, Berührungen und Kontaktangeboten, das Baby wieder zu locken, in seine natürliche Öffnungsbereitschaft zurückzukommen. Er hat das aber sehr stark durch die Arbeit an diesem Spannungssystem gemacht. So, und wenn du mich fragst, was ist jetzt der Unterschied, dann muss man sagen, als ich anfing jetzt die Arbeit zu machen, habe ich mich sehr erstmal daran orientiert. Und seine Tochter Eva Reich hat das auch so im Prinzip übernommen. Und sie hat auch mit ultrazarten Berührungen bei den Babys gearbeitet, im Wesentlichen sehr physisch, um, man könnte sagen, diesen Lebensprozess wieder in Gang zu bringen und das Baby quasi einzuladen. Und man könnte sagen, dass den Panzer oder diese Schutzsysteme aufzuschmelzen. Und das war einerseits sehr wirkungsvoll, Aber es reichte dich dann eigentlich in der Arbeit, als ich in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre anfing, in dem Feld der Krisenintervention und Krisendynamiken, also in diesen frühen Bindungs- und Regulationsproblemen auch tätig zu werden, dass das so, wie ich das kennengelernt hatte, eigentlich gar nicht umsetzbar war. Einfach deswegen, weil die Prozesse, mit denen wir da zu tun hatten, dass, man könnte sagen, die Intensität, der Lärm, der Ausdruck, gar nicht zuließ, dass wir so passiv am Baby gearbeitet haben, sondern wir sahen da auf der einen Seite Eltern, die wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen waren und super gestresst waren und die ganz viel machten, um das Kind meistens zu beruhigen. Und wir sahen auf der anderen Seite Babys, die hochgradig belastet waren, weil sie landeten mit ihren Prozessen nicht. Sie kamen nicht an. Sie waren im Prinzip in so einem kontaktlosen Raum. Und da konnte man erstmal sehen, so mit dieser passiven Körperarbeit kommen wir da wirklich nur bedingt weiter. Und dann war das der Einstieg in eine, man könnte sagen, andere erkundende Art, die sehr viel mehr auch Steuerung von den Seiten des Therapeuten nötig machen. Also wir haben dann angefangen, sehr, sehr genau mit den Eltern zu erforschen, merkst du eigentlich, merkt die Person eigentlich, wann sie den Kontakt, den Draht zum Baby verliert? Was passiert da eigentlich im Inneren? Wie tickt sozusagen die Mutter oder der Vater, wenn ihr oder ihm etwas zu viel wird, wenn sie es nicht mehr tolerieren kann? Das war der Beginn dessen, was wir heute so körperbasiertes Mentalisieren nennen, ja.
Also Thomas, du hast ja gerade ein wichtiges Stichwort im Grunde implizit für mich geliefert, nämlich das Stichwort Bindungsabbruch. Und dieser Bindungsabbruch, das ist ja ein Kern dessen, was diese Babys mit extensivem Schreien und ihre Eltern erfahren. Und wie konkret hast du dann das entwickelt, damit umzugehen? Was machst du dann?
Naja, erstmal ist es so, es gibt ja verschiedene Gründe, warum diese Babys überhaupt so untröstlich und unendlich weinen. Also wir haben einfach mal mit einem Kind zu tun, das durch andere Pflegeangebote, Kontaktangebote oftmals gar nicht mehr wirklich zur Ruhe kommt. Es bleibt quasi wie, ja, wie unberührt davon und es perlt ab an dem Kind. Und das macht natürlich eine große, große Verzweiflung in den Begleitern. Das heißt, das Kind mit seinem Stress steckt die Eltern im wahrsten Sinne des Wortes an und die stehen genauso in Flammen wie das Kind. Und das oberste Ziel unserer Arbeit ist eigentlich in diesem frühen Raum erstmal das Feuer zu löschen und erstmal die Betroffenen wieder in eine sichere Verfassung zu bringen. Und da ist natürlich das Erste einmal die Arbeit mit den Eltern, die so gestresst und so belastet sind, dass sie meistens gar nicht mehr in der Lage sind, diese Feinzeichen, die Körpersprache des Kindes gut lesen zu können. Und was wir dort machen, ist eigentlich mit körperlichen, aber auch verbalen Mitteln, die Eltern wieder in eine Verfassung, zu bringen, wo sie den Kontakt zu sich in dem Zusammensein mit dem Kind wieder aufbauen. Wir nennen das sozusagen das Prinzip der Selbstanbindung. Das heißt, die Eltern lernen im Prinzip zu spüren, ob sie noch im Kontakt mit ihrem Körper sind oder nicht. Dafür nutzen wir zum Beispiel die Atembeobachtung. Eine bestimmte ganz einfache Übung ist es, durch die Eltern aufzufordern, durch eine ruhige Kontaktaufnahme mit einer mehr viszeralen, bauchorientierten Atmung, im Prinzip so eine Innerlichkeit herzustellen, so eine Zentrierung. Und da war nun die erste Beobachtung, als ich das anfing mit zu machen, dass die Babys wie positiv angesteckt wurden. Kaum waren die Eltern ein bisschen mehr in ihrer Mitte, kamen ein bisschen runter, waren die Kinder so wie Thank you, danke, da ist ja jemand jetzt, ich spüre dich, jetzt bist du sozusagen anwesend, jetzt kriege ich ja nicht mit, dass du da bist. Also diese Maßnahme entspannte die ganze Situation und die Eltern waren plötzlich präsent und resonant da. Und zweitens war diese Atembeobachtung aber auch ein diagnostisches Mittel, weil damit konnten die Eltern und wir in der Therapie ständig beobachten, ist der Koregulator, der Begleiter des Kindes, ist der noch an Bord oder nicht? Weil wenn die Eltern diesen Kontakt verloren, dann waren die plötzlich sozusagen nicht mehr verfügbar. Also nicht nur, dass sie sich selbst nicht mehr spürten, sondern, und das sahen wir, die Babys spürten, dass die Eltern nicht mehr da waren. Das heißt, nonverbal übernehmen die Kinder so eine Art Detektorenfunktion. Die spiegeln das im Prinzip, weil sie unmittelbar als stimmungsübertragende Wesen das realisieren, auf einer Empfindungsebene allerdings, nicht kognitiv, dass diese Bezogenheit des Erwachsenen nicht mehr gegeben ist. Und das war jetzt im Prinzip erstmal das wichtigste Tool, mit dem wir erstmal angefangen haben zu arbeiten. Und das war sozusagen diese körperpsychotherapeutische Arbeit an den sogenannten Koregulatoren, also sprich den Eltern, um die aus einer nicht gelingenden Verfassung in eine, man könnte sagen, sozial verträgliche Verfassung zu überführen. Und das war was ganz Neues, weil das war wirklich nicht in der reichianischen Arbeit so gemacht worden. Das gab es, diese Fokussierung auf die sozusagen Begleiter war zwar theoretisch gedacht, aber praktisch habe ich da nichts zu vorher gehört.
Das ist ja auch ungeheuer beeindruckend, wenn man Videos von deiner Arbeit einmal sieht, wie unmittelbar dann eine durch diese Koregulation, zunächst mal durch den Therapeuten für die Eltern und dann wiederum die Eltern als Koregulatoren zu den Babys, wie dann das gesamte System aufweicht. Und dann beschreibst du ja in deinem Buch auch sehr schön, dass nach dieser Beruhigung, die plötzlich in dem System eintritt, dann mitunter die Babys anfangen, quasi wieder ihre Geschichte zu erzählen, also zu schreien. Und wo es dann ja so wichtig ist, dass dann die Eltern auch dieses Schreien quasi annehmen, auf der Basis dieser Selbstanbindung und Koregulation. Und wenn wir da vielleicht jetzt mal einen Bezug zu der Erwachsenentherapie herstellen. Wenn man also, man könnte ja nochmal pointiert fragen, was können Psychotherapeutinnen von Eltern und Babys lernen?
Ja, also ich würde sagen, dieser Punkt, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, nämlich die Aufnahme- und Kontaktbereitschaft des Begleiters, ist natürlich, wie wir das bei den Eltern und den Babys so beobachtet haben, das ist einer von mehreren Faktoren, den können wir fast eins zu eins auf die Psychotherapie übertragen. Also, wenn wir sagen, und das hast du ja gerade schon angedeutet, diese be verbesserte Verfassung, Beziehungsverfassung der Eltern, die auf einmal spürig sind, die auf einmal verlangsamt sind, die aufnahmebereiter sind, die schafft quasi einen Boden für das Kind, wo das Kind sagt, ah ja, jetzt spüre ich dich im Gegenwartsmoment, jetzt bist du sozusagen da, jetzt kann ich mich niederlassen. Und normalerweise, wenn da jetzt nichts Schwieriges im Hintergrund wäre, dann würde das Kind sich einfach entspannen und sich einkuscheln und geborgen da vor sich hinschnurren. Bei Babys allerdings, die bestimmte Belastungen in sich tragen, also die bestimmte frühe Abrisse oder Traumatisierung erlebt haben, passiert jetzt aber was Paradoxes. Die lassen sich nieder, die entspannen eigentlich tatsächlich, aber im Zuge der Entspannung löst sich die Abwehr dieser alten Gefühle und Erfahrungen. Und das Kind macht zwar quasi einen Prozess der Neuorganisation durch und die alten Erfahrungen. Die ganzen, der Stress, die Not, die Verlassenheit, die ganze existenzielle Angst, die sie vielleicht ursprünglich mal erfahren haben, verflüssigt sich und wird für einen kurzen Moment wieder wachgerufen. Und so, und jetzt ist aber entscheidend, und das haben wir erstmal in der Babyarbeit beobachtet, und das werden wir jetzt gleich sehen, dass es für die Erwachsenenarbeit genauso bedeutungsvoll ist. Der entscheidende Punkt ist, dass wir jetzt dafür sorgen, dass der Erwachsene bei diesen sehr sichtbaren Verletzungserfahrungen, die jetzt aktualisiert werden, genauso online bleibt, genauso präsent und verfügbar bleibt, wie wir das in der Ruheverfassung haben. Das heißt, wir müssen als Koregulatoren, als professionelle Helfer dafür sorgen, dass die elterlichen Koregulatoren an Bord bleiben, dass die sozusagen genügend ansprechbar sind. Also es ist so ein bisschen so ein Container-Contained-Model, wie das der Bion beschrieben hat. Es ist wie eine Schicht von so einer Containerfunktion, die der Therapeut übernimmt, die sozusagen dem haltgebenden System, Mutter oder Vater, genügend Stabilität vermittelt und aufbaut, damit diese Person wiederum diese ganzen Verletzungserfahrungen tragen und halten und containen kann. Also es ist wie so eine Kette, kann man sich das vorstellen. Und wenn das so ist, dann geht das Kind im Prinzip für einen kurzen Moment einmal durch diese Last auch durch, aber macht dabei die Erfahrung, anders als in der Ursprungserfahrung, da ist jetzt jemand da. Ich rekapituliere im Prinzip die alte Verletzung, aber jetzt bin ich eingebettet in ein soziales Feld. Beim Erwachsenen in der Therapie ist es eigentlich jetzt ganz ähnlich. Nur, dass dieser korregulate Erwachsen ist eigentlich ein Selbstanteil im Erwachsenen. Ja, das heißt, der Therapeut bringt eigentlich in der BKPT in einer ganz ähnlichen Weise den Patienten durch die Selbstanbindungsarbeit in eine Selbstverbundenheit in seinem Körper. Der Patient bleibt quasi an einer Stelle ganz, ganz intensiv in Kontakt mit seinem Körper. Dann tauchen alte Verletzungen, Entwicklungs- und Bindungsverletzungen auch in der Regel an der Oberfläche wieder auf, werden spürbereit, die drücken sich aus. Und jetzt haben wir aber das gleiche Thema, dass über diese Versorgung von außen des Therapeuten, dass diese Selbstanbindung da ist, ist der Patient jetzt in der Lage, diese Verletzungsanteile auszuhalten und zu beobachten und auszuwerten. Das heißt, er zerfließt und zerschmilzt nicht mit diesen ganzen frühen Emotionen und diesen ganzen schwierigen Themen. Also eine Verlassenheit, eine Traurigkeit und das Gefühl des Mutterseelenalleinseins, die aus diesem frühen Beziehungsraum rauskommt. Und insofern machen wir das ganz ähnlich wie in der Babyarbeit. Der Erwachsene-Anteil im Patienten wird so stabilisiert über die körperliche Mittel, dass ich quasi so stabil bin als ein Teil meiner selbst, dass ich mir das erlauben kann, mit diesen eigentlich kaum erträglichen Gefühlen und Zuständen, die aus diesen Ursprungserfahrungen kommen, in Kontakt zu treten. Also man könnte sagen, wir entwickeln eigentlich eine gewisse Nüchternheit im Umgang mit diesen Selbstanteilen, die normalerweise ja auch verdrängt sind oder sind auf jeden Fall gar nicht zugänglich. Also das war für mich die wichtigste Übertragung eigentlich, dass wir aus dieser systemischen Dynamik in diesem frühen Raum das übersetzt haben in so eine Art Teilemodell mit den Erwachsenen. Ja, und dann ist es dann gleiche Grundstruktur eigentlich, die wir dann so gespiegelt haben.
Ja, genau das finde ich ja an deiner Arbeit auch so unmittelbar überzeugend, an dem Ansatz der BKPT, der bindungsorientierten Körperpsychotherapie, dass sich eben dieses Modell Eltern-Baby-Therapeut wirklich sehr, sehr stimmig genau auf die Erwachsenentherapie übertragen lässt, nämlich der Erwachsenenanteil im Erwachsenenpatienten, den kindlichen Anteil im Patienten und dann noch den Therapeuten. Und es bedeutet ja, dass im Gegenwartsmoment in der therapeutischen Situation tauchen natürlich biografisch konnotierte Erfahrungen, die körperlich sich zeigen, im Gesicht, in der Haltung, in der Stimme, tauchen auf und werden aber jetzt durch diesen von dir gerade beschriebenen Prozess anders geleitet, umgeleitet. Und damit könnte man damit sagen, dass die Gegenwartserfahrung, die biografischen, manchmal traumatischen Erfahrungen verändert, also heilt.
Ja, also ich würde sagen, die Integration dieser Erfahrungen, also dieses ganzen, ja, sonst im körperlich gehaltenen und ja, eingebetteten Prozesses, wenn der jetzt sich so wieder verflüssigt, dann kommt ja für einen kurzen Moment die ganze dramatische Not des Bo Babys, des Ungeborenen aus der Schwangerschaft, Geburts- und nachgeburtlichen Zeit oder auch später kurzfristig wieder an die Oberfläche. Und wir müssen ja sehen, dass beim Erwachsenen, wenn das passiert, und das ist ja im Wesentlichen ein vorsprachlicher Prozess. Also das findet alles über Empfindung statt. Das ist ja
Das
gar
ist
nicht,
richtig.
wir können da gar nicht im eigentlichen Sinne drüber reden. Das passiert in der Therapie als Zugang nur über den Körper. Dann kommt auf einmal wie so ein dunkler Raum macht sich da auf, wo das Licht, man könnte sagen, metaphorisch sagen, ausgeht. Und es ist ein Raum von Dunkelheit, wo alles zu viel ist. Und in dieser Verfassung ist der Patient natürlich kurzfristig mal in einem Zustand von zum Teil existenzieller Not. Es ist wirklich das Gefühl, ich könnte sterben, es ist alles zu viel, ich will hier nur weg, ich will aus meinem Körper raus. Es sind also schon sehr erschreckende Zustände, in denen die Betroffenen sind. Aber durch das, was wir gerade beschrieben haben, bleibt in gewisser Weise über diese Versorgung des Kontaktangebotes des Therapeuten und die immer wieder Ansprache eines manchmal auch wenn auch kleinen, aber sehr dünnen Erwachsenenanteils wird wieder Licht in dieses Dunkel gebracht. Man könnte sagen, Die Person ist total identifiziert mit dem Schrecken und geht dabei aus dem Körper und aus der Selbstanbindung raus. Und jetzt ist es die Aufgabe von mir als Therapeut, diese Abrissdynamik bei der Last der Gefühle, wo ich quasi als der Thera wo der Patient quasi dissoziiert und verschwindet, diese Entkoppelung dann zu markieren und zu sagen, jetzt wird das Stressgeschehen zu doll. Jetzt im Moment verliere ich dich in der Beziehung. Jetzt spüre ich dich unter meiner Hand nicht mehr in der Verbindung. Und diese im gegenwärtigen Moment spürbaren Kontaktabrisse werden als erstes mal markiert. Und dann ist das die Eingangstür des Erkundens. Was ist denn gerade eigentlich los? Weil normalerweise passiert da im Inneren jetzt durch das Aufwallen dieser alten Erfahrung so ein Wust von Gefühlen und unsortierten Erregungen und Gedanken, dass sie durch dieses behutsame in Kontakt nehmen und anerkennen und bezeugen dieser Prozesse, man könnte sagen, eine gewisse Ordnung da reinbringen. Wir helfen quasi dem Patienten, einen sehr unmentalisierten Zustand von Überforderung in einen, man könnte sagen, kognitiv eingebundenen Zustand zu verwandeln. Das heißt, der Patient ist A, nicht alleine in einer Situation, wo er ursprünglich mal total bindungslos war. Zweitens, er bekommt jemanden an die Seite, der ihm hilft, mit seiner Unterstützung diese Prozesse einzubetten und einzubinden, also das heißt einerseits zu fühlen und zu verstehen. Und drittens macht er eben tatsächlich die Realerfahrung, ich bin wirklich nicht alleine. Das ist aber auch eine korrigierende Erfahrung. Da geht jemand nicht weg, wenn es mir so dreckig geht. Damals war ich in der Klinik vielleicht alleine und meine Eltern sind gegangen oder mussten gehen und ich war wochenlang in Isolation. Das Baby mit 3 Wochen kann sich das nicht erklären. Das ist einfach ein dunkles Loch. Und dieses Loch taucht jetzt in der Erfahrung wieder auf und wird in dieser Weise bearbeitet. Und dadurch gibt es langsam, langsam nicht nur eine Bewusstwerdung dieser alten Belastungs- und Traumaerfahrung, sondern, und das ist der zweite Teil, es verändert sich einfach die Verkörperung. Diese Starre, die Kontraktion verflüssigt sich und der Körper wird wieder reagibler, anschmiegsbarer, gelöster, sodass dann, man könnte sagen, auch Beziehung und Selbstbeziehung wieder besser geht. Also ich, im Prinzip werden da wieder Dinge freigeschaltet. Und so könnte man sagen, ja, wenn das erfolgreich passiert, erleben wir in der Praxis, dass die Menschen plötzlich diese enorme Stresslast und diese irrationalen Attacken, die sie dann auch im Alltag erleben, zum einen sehr viel weniger erleben und wenn sie kommen, können sie innerlich viel besser regulativ damit umgehen.
Ja, danke. In deinen Ausführungen, deinen Erklärungen wird eine Stärke des Buches sehr deutlich. Du verbindest eine sehr reflektierte Sprache, ein sehr reflektiertes Denken immer wieder mit wunderbaren Metaphern, also Bildern. Also du sprichst von stürmischer See als Bild für das quasi Versinken des Nervensystems des Kindes oder des inneren Kindes. In den eigenen Emotionen. Also das ist, glaube ich, wirklich etwas, was man beim Lesen des Buches so richtig aufnimmt und spürt. Das Zweite, was aus in deinen Ausführungen eben deutlich wurde, ist, dass du eben die kognitive Reflexion in der Therapie, also das Mentalisieren, was passiert, das Versprachlichen, verbindest mit der körperlichen Erfahrung. Dass das zusammenkommt. Ich glaube, das ist eine der großen, ja, auch vielleicht wirklich Erneuerungen, der bindungsorientierten Körperpsychotherapie. Sie verbindet sozusagen das Beste von zwei Welten. Und vielleicht können wir an der Stelle jetzt noch mal ein bisschen weiter konkreter werden. Könntest du uns zum Beispiel mal in eine typische Sitzung kurz mitnehmen? Zum Beispiel, wie würdest du mit einer Patientin arbeiten, die unter einer Angststörung leidet? Müssen wir natürlich irgendein ein Beispiel
Ja.
mal konstruieren.
Gut, wir haben ja in unserem frühen Raum ganz oft mit Eltern, vor allen Dingen Müttern zu tun, die in der Folge von bestimmten Erschütterungen, die sie hatten, rund zum Beispiel gerade rund um das Geburtsgeschehen, in der Folge eine enorme Angstbereitschaft haben, bei dem Gedanken zum Beispiel ein weiteres Kind zu bekommen. Also da haben wir eine sehr persistierende Angstzustände, nur der Gedanke daran, dass ich vielleicht wieder schwanger werden könnte, macht im Prinzip enormes Arousal, ganz starke Aktivierungszustände. Die Betroffenen meiden überhaupt den Gedanken an die Klinik. Es geht manchmal so weit, dass sie sagen, auf keinen Fall, nur der Gedanke, nochmal in eine Klinik gehen zu müssen, löst bei mir richtige Flashbacks aus, ja. Also eigentlich natürlich posttraumatische Symptomatiken, die wir haben und Folgestörungen, aber natürlich sehr angstkonnotiert. So, und da ist es natürlich so, dass wir jetzt in der Arbeit in mehrfacher Hinsicht jetzt mit den Betroffenen, wenn wir alleine mit ihnen arbeiten in der Erwachsenenkörperpsychotherapie, nehmen wir mal, so eine Mutter hat vielleicht eine Weile ja am Anfang mit ihrem Kind mit uns gearbeitet und in der Folge merkt sie, da ist diese Angstbereitschaft, durchdringt mein ganzes Leben jetzt. Und ich bin nicht entschieden, ob ich überhaupt das nochmal wagen kann, ein neues Kind zu bekommen. Und das steht mir bei allem im Wege. Und nicht übrigens nur bei der Frage, werde ich schwanger oder nicht, sondern diese ausgelöste Angstdynamik stört auch mein Beziehungsleben. Sie stört mich vielleicht sogar in meiner Sexualität, in meiner gesamten Kontaktbereitschaft. So, da haben wir jetzt also eine Verfasstheit der betroffenen Person, die ist also in einer Dauervigilanz, in einer Dauerspannung eigentlich drin und so kommt die in die Therapie rein. Und der erste Teil ist natürlich, dass wir erstmal gucken, diese Haltung, diese ängstliche Grundhaltung, die oft im ganzen Körper auch sichtbar ist, damit nehmen wir erstmal überhaupt ein bisschen Kontakt auf. Also, na, die Person atmet ganz flach, die sitzt gespannt da, sie guckt mich ängstlich an, sie weiß, sie möchte über das reden, was da jetzt eigentlich im Hintergrund los ist, aber eigentlich hat sie große Scheu davor, sie weiß, dass alles unangenehm daran ist. Der erste Teil in unserer Arbeit ist erstmal, dass wir das prosoziale Nervensystem, wie Porges das nennt in der Polyvagaltheorie, erstmal aktivieren. Das heißt, durch eine Bezogenheit, durch behutsame Verlangsamung der ganzen Erregungsdynamik, durch Hinschauen, Prosodie, all diese Dinge, die wir sozusagen durch Stimme, durch Sehreize, durch Anschauen, durch Lächeln erstmal einen Sicherheitsraum entwickeln. Das machen wir in der BKPT natürlich dann auch zum Teil mit ganz körperlichen Mitteln, die man auch üblicherweise in der Traumatherapie macht. Die betroffene Person wird vielleicht geerdet, dass sie ihre Füße spürt, dass sie vielleicht die Kontaktflächen am Stuhl erstmal wahrnimmt und überhaupt ein bisschen Kontakt aufnimmt mit dem Körper selbst erleben. Das kann vielleicht nur das Heben und Senken der Bauchdecke sein bei der Atmung. All das führt erstmal dazu, dass die betroffene Person sich ein bisschen eintunt und kalibriert und in eine Ruheverfassung kommt. Das hilft einerseits für die Selbstbeobachtung und das ist wie eine Präparation für das, was wir ja wollen. Nun kann ja sein, dass die betroffene Person auch weiß, da gab es ein auslösendes Moment in der ursprünglichen ersten Geburt, die eigentlich nie richtig verdaut und verarbeitet wurde. Und in der Arbeit könnte jetzt auch ein gemeinsames Kontrakt, eine gemeinsame Abmachung gehen. Wir werden uns dieser Dinge zuwenden. Und das machen wir jetzt in der BKPT folgendermaßen. Das machen wir meistens körpergestützt. Also wir installieren quasi eine Form der aktiven Koregulation. Das können wir zum Beispiel dadurch machen, dass wir eine gewählte Form der Berührung, wenn Fremdberührung nicht geht, dann Selbstberührung wählen. Das heißt, die Person zeigt uns eine Stelle am Körper, an der Peripherie ihres Körpers, die für sie mit maximaler Sicherheit sozusagen assoziiert ist. Das könnte die Schulter sein, das könnte meist eine Stelle zwischen den Schulterblättern an der Rückseite sein, am Nacken ist auch relativ häufig. Und das ist eine Stelle, wo der Therapeut, die Therapeutin eine extrem dichte Resonanzerfahrung mit der Klientin aufbaut. Das heißt, hier entsteht dann auch ein zusätzliches Feld von Verbundenheit und Sicherheit. Und das ist jetzt wieder das, was wir so ähnlich wie in der Babyarbeit auch haben. Da bauen wir erstmal im Gegenwartsmoment eine ganz starke Resonanzbeziehung und ein Attunement auf. Und das führt dazu, dass die Person durch diese Maßnahme erstmal in so eine Öffnungsreaktion reinkommt. Die dehnt sich auf, die spürt sozusagen auf einmal, sie kann sich niederlassen. Und das allein führt schon dazu, dass diese ganzen frühen Erfahrungen oder eben auch diese traumatisch abgewehrten Erfahrungen, dass diese Körpersprache sich jetzt sozusagen verflüssigt. Was jetzt, also in der ersten Runde haben wir erstmal ganz viel Öffnung. Und wenn ich jetzt mit der betroffenen Person, und das machen wir jetzt narrativ, gehen wir so sukzessiv in diesen Raum rein, wo sie sagt, okay, und sie erinnert sich jetzt sozusagen an diese ursprüngliche Geschichte. Und was wir jetzt machen auf dieser Basis von Abstimmung und Sicherheit, wir nähern uns in Mäuseschritten quasi dieser schwierigen Verfassung an. Und die Mutter erzählt vielleicht uns erstmal, wie das am Anfang alles so war und dass sie guter Dinge war, gut vorbereitet in die Geburt reingegangen ist. Und nehmen wir mal an, das war jetzt eine stagnative, protrahierte Geburt und mit in plötzlicher ganz großer Dramatik, Herztonabfall, mit ganz wenig Kommunikation, die wurde auf einmal verfrachtet, auf einer Liege verfrachtet, dann direkt in OP und dann gab es einen Notkaiserschnitt. Alles mit ganz viel Tempo, mit ganz wenig Erklärung, um in der ganz großen Not, ich könnte selber oder sogar mein Kind dabei verloren gehen. So, also in der großen Todesangst eigentlich. Davon weiß eigentlich am Anfang die Mutter nicht wirklich was. Das ist, bevor sie redet, ist eigentlich nur die Angstbereitschaft. Und jetzt bewegen wir uns in der BKPT langsam in diesen Raum. Und da, am Anfang beginnt der Körper erstmal nur zu sprechen. Das heißt, ganz sukzessive entsteht Erregung, eine Hypererregung. Der Körper fängt an vielleicht sogar an zu zittern. Umso näher wir uns an diesen Raum begeben. Und jetzt ist die Aufgabe des Therapeuten, dort, wo dieser Toleranz- und Öffnungsraum, den wir aufgebaut haben, also die Anbindungssituation dünner und dünner wird und verloren zu gehen droht, Stopps einzusetzen, sodass wir jedes Mal dafür sorgen, dass bei der Bearbeitung dieses traumabasierten Materials und der Geschichte die aktuelle Bezogenheit zum Therapeuten nicht verloren geht. Also ich sorge dafür, dass die Anschlussfähigkeit im Hier und Jetzt immer da bleibt. Das ist so, wie die Mutter immer dafür sorgt, dass sie, wie sie diese Leuchtturmfunktion für ein traumabasiertes Schreien von ihrem Kind nicht verliert, dass sie quasi weiterhin on ist, so ist der Therapeut hier auch gefordert, A, selber in einer guten Verbindung zu bleiben, aber zweitens, durch diese Wiederherstellung dieses Resonanzfadens bleibt ein Teil der Patientin immer in diesem Sicherheitsraum. Ich sage immer, es ist wie so eine Auftriebshilfe in Strudeln, in so einem Wildwasserfluss. Ne? Also wenn wir schlecht denken würden, würden wir Therapeut und Patient in diesen Fluss so reingezogen werden und so in diesen tobenden Wildwasserfluss so quasi untergehen und um Luft ringen. Wenn es gut läuft, ist es quasi der Therapeut wie mit einer guten Schwimmweste ausgestattet und hält im Prinzip den Patienten in dieser Verfassung die ganze Zeit über Wasser, weil er hat selber genug Auftriebsenergie. Und noch besser wäre es, er geht gar nicht ganz so weit rein, sondern er geht quasi nur bis zur Hüfte rein und hält die Person aber gut fest und wir gucken uns beide die ganze Zeit an, wie sich das so anfühlt. So, und das ist jetzt so, dass wir ganz sequenziell, Schritt für Schritt dadurch uns erlauben können, durch diese Stabilität und Differenzierung, oftmals auch unterstützt durch Imagination, durch eine Außenbetrachtung, das jetzt neutralisiert diese ganz heftige Wucht dieser Erfahrung, die ursprünglich gemacht wurde, auf der Basis dieser Stabilität quasi ausgewertet werden kann. Das heißt, diese bindungsbereite Verfassung des Therapeuten und diese immer wieder aktive Unterstützung, das den wieder in eine gute Verfassung zu bringen und in eine, man könnte sagen, Beobachtungsfähigkeit sozusagen zu bringen, erlaubt es mir, man könnte sogar sagen, motiviert mit dem Schrecklichsten, in dem Hu Zentrum des Hurrikans, wenn man so will, Kontakt zu machen. Das führt dann dazu, dass für einen Moment die ganze dramatische Verzweiflung der Ursprungssituation, die ja auch der Auslöser war für die Überforderung, für einen kurzen Moment erfahren, gespürt, auch erlebt wird und auch sich verkörpert, was wirklich dazu führt, dass es ein enormes Durchschütteln des Körpers ist, dass stärkste vegetative Reaktionen auch einsetzen. Aber in dem Moment, wo dieses Auseinanderfallen des Körpers eigentlich für einen Moment so passiert, also das ist der Zentrum dieser vielleicht Schockerfahrung, die die Mutter da auch erlebt hat in dem Geburtsgeschehen, wo sie wirklich überfordert war und die Anpassungsfähigkeit nicht mehr möglich war und sie durch den Panikkorridor dann in dieser dorsalvagischen Regulation landet, wo die Abschaltdynamik einsetzt. Das wird einmal rekapituliert, aber man könnte sagen, mit hinreichender Sicherheit. Und dann ist es wie ein Baby, wie ein Schreibaby, das einmal durch so einen Korridor durchgeht, durch so ein Fenster, wenn man so wie so eine Transitionserfahrung Es ist einmal durch die Tür in Sicherheit durchgehen und der Körper lässt das dann frei und dann kann der Körper in der Regel danach auf dieser Verfassung auch landen, kann wieder ausatmen, kann wieder zur Ruhe kommen und eigentlich eine körperliche Tiefenregulation ist wieder möglich, die vorher, als diese posttraumatische Regulation noch so dominant war, eben nicht möglich war. Da war die Person quasi in einer dauernden Anspannungshaltung und in einer gewissen Dauervigilanz, Daueranspannung. Das lässt jetzt los und dann beginnt eigentlich eine psychische, aber auch körperliche Integration der Erfahrung. Das wäre jetzt ein Beispiel für so eine ganz aktive, körperbasierte Koregulation in der Erwachsenentherapie, die wir machen.
Ja, vielen Dank. Das ist sehr eindrücklich. Und eine Sache finde ich dabei vielleicht besonders spannend, nämlich quasi diese sichere Stelle im Körper aufzusuchen mit der Patientin, dem Patienten in Absprache. Diese Stelle im Körper wird quasi zum sicheren Ort, zum Halt,
Genau.
bestärkt durch selbst oder auch vielleicht durch Fremdberührung durch den Therapeuten und kann dann immer wieder erstmal zur Hilfe genommen werden, um sich an sich selber anzubinden, vielleicht ein Stückchen. Und dieses Wort der Selbstanbindung im Gegensatz zur Weltanbindung, also quasi diese Schaukel, von der du auch sprichst, hat ja ebenfalls eine sehr große Bedeutung in deiner Therapie. Du schreibst das so schön: Selbstanbindung ist die Rettungsweste in stürmischer See. Nun ist Selbstanbindung ja zum Beispiel durch Bauchatmung, wie du sagst und schreibst, nicht unbedingt, ist nicht das gleiche wie einfach Entspannung im Bauch, sondern es ist ja ein Unterschied. Könntest du das einmal versprachlichen, was da noch dazu kommt?
Ja, das ist vielleicht so ein oft auftauchendes Missverständnis, weil man könnte jetzt sagen, ja, dann musst du einfach mal ein bisschen in den Bauch atmen und dann kommst du mal runter und dann ist alles wieder gut. Das ist ja weit bekannt und ist auch überall in jedem digitalen Forum hört man das. Aber das ist in gewisser Weise nicht damit gemeint, sondern das ist ein Komplex aus verschiedenen Aspekten, die wir in dieser Selbstanbindung zusammenbinden. Man könnte sagen, über diese viszerale, bauchbasierte Orientierung, würde ich sagen, indem wir uns dahin fokussieren, schalten wir bestimmte Regelkreise frei. Das könnte man sagen, wäre tatsächlich der Entspannungsteil davon. Das heißt, der Körper wird in eine vagale, parasympathische Verfassung gebracht. Das ist das eine, dass selbst eine sehr gestresste Patientin, wie wir es gerade beschrieben haben, wenn sie anfängt, in der Therapie das zu machen, würde sie sofort merken, wie alle Stresssymptome sich beginnen zu verändern und zu lösen, wenn sie diese bauchbasierte Orientierung macht. Aber, und das ist jetzt der wichtige zweite Teil, ist, dass mit diesem Selbstanbindungsprozess auch zeitgleich eine Art Differenzierung im Körper passiert. Das heißt, ein Anteil, ein Selbstbeobachtungsanteil wird sozusagen installiert oder besser gesagt, installiert sich intuitiv von alleine. Das heißt, mit dem Ankommen in mir, in meiner Mitte, will man sagen, passiert gleichzeitig ein innerpsychischer Aspekt, wird sichtbar, wo ich in der Lage bin jetzt aus einer ja, auch einer Instanz, manche nennen es den Zeugen, andere nennen es den inneren Beobachter. Es gibt also verschiedene Worte in den verschiedenen psychotherapeutischen Richtungen. Ich habe es inneren Beobachter genannt. Das ist ein neutraler Ort, von dem ich auf die verschiedenen Selbstaspekte schauen kann. Und der ist aber direkt assoziiert mit dieser Körperverfassung. Das heißt, man könnte sagen, Fähigkeit der Selbstbeobachtung, letztlich eigentlich eine Achtsamkeitshaltung, die ich einnehme, also eine Art neutraler Beobachtungsfähigkeit. Ich partizipiere quasi an meinem eigenen Wahrnehmungsprozess, an den Interozeptionen, den Selbst, den Körperwahrnehmungen und Empfindungen, aber auch an den Affekten und Gefühlen. Das kann ich mir quasi aus dieser inneren Beobachterfähigkeit geschützt und gesichert anschauen. Und genauso kann ich mir externe Sachen aus dieser Verfassung anschauen. Und da würde ich sagen, ist tatsächlich eine hohe Parallele zu dieser Achtsamkeitsorientierung. So, das heißt, Selbstanbindung bringt mich in eine differenzielle Verfassung. Ich bin differenziert. Ich kann sozusagen ich betreue mich selbst. Also, so wie die Mutter in der Lage ist, ihr Baby zu betreuen mit den verschiedenen schwierigen Gefühlen, ist diese innere Repräsentanz, diese Erfahrung, das müssen wir uns ja auch vorstellen, diese immer wieder erlebte Erfahrung, ich bin bei schwierigsten inneren Zuständen und Gefühlen in einem haltgebenden Feld betreut worden, wird irgendwann natürlich ein positives Introjekt. Man könnte sagen, eine Repräsentanz dieser Bindungserfahrung. Und der innere Beobachter in gewisser Weise, wenn der stabil ist und die Fähigkeit zur Selbstanbindung ist die Fortsetzung sicherer Bindungserfahrungen im Inneren. Das heißt, so wie es eine sichere Bindung, unsichere Bindung, vermeidende Bindung, ängstlich unsichere Bindung gibt, also verschiedene Bindungsmuster, so gibt es auch eine sichere Selbstanbindung, eine unsichere Selbstanbindung oder auch eine ängstlich vermeidende Selbstanbindung. Das bedeutet konkret, manche Patienten können sehr, sehr gut in allen Verfassungen auf ihren Körper Bezug nehmen und können den aufsuchen, wie du sagst, als sicheren Ort. Aber es gibt andere, da ist es sehr brüchig, die können schon, aber verlieren es schnell. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, das ist eben die Vermeidergruppe, für die ist der Körper als sich überhaupt gar kein Ort. Die wollen da gar nicht sein. Die wollen auch nichts mit zu tun haben. Also, wenn die Schwierigkeiten haben, dann gehen die in den Kopf, aber nicht in den Körper. Also, die gehen in die Kognition. So, und das deswegen ist, wie man schon hört, diese Fertigkeit der Selbstbetreuung, eines Selbstmitgefühls, was daraus auch resultieren kann, also und dann letztlich auch ein Herzgefühl für mich selbst, eine liebevolle Selbstumarmung, können die Folge dieses Selbstanbindungsprozesses auch sein, was es im besten Fall auch wäre. Ja, also, und das ist deutlich mehr als Entspannung, weil es heißt, letzter Gedanke dazu, dass ich eben gar nicht, es geht gar nicht darum, dass ich dauernd in einer super entspannten Om-Haltung bin. Das könnte man ja so denken. Ich muss quasi die ganze Zeit in so einer super geschillten Verfassung sein. Und das oberste Ziel ist, und das ist ja oftmals in diesem Achtsamkeitsraum auch so zu sehen, dass immer in so einer Art, ja nicht richtig ergreifbaren Blase von Entspanntheit rumgeistert. Ja? Und das, also ist, glaube ich, missverstandene Achtsamkeitsdynamik, aber es ist doch ganz schön inflationär gerade überall. Da geht es quasi um so einen Entspannungskultus. Hier geht es eigentlich mehr darum, dass ich das nehme, wie es ist, und das Leben ist mal gut und ist mal nicht so gut, mal aufregend, mal belastend, mal ängstlich und mal schön. Und wir sagen immer, naja, in unserer Arbeit, Selbstangebundenheit heißt im Wesentlichen, sei doch dabei. Also es wäre schön, wenn du dabei wärst, wenn du Angst hättest. Also es heißt, es ist nicht das Problem der Angst, das Problem ist meistens, da ist keiner dabei, wenn du Angst hast. Du hast dich quasi nicht mehr in Selbstbetreuung. Das heißt, die frei flottierende Angst, die nicht identifizierte Angst, die jetzt bei dieser Frau in dem Fallbeispiel vielleicht den ganzen Tag rumgeistert, ist eigentlich der Ausdruck eines bindungslosen Selbstzustandes. Und ist wie ein Kind, was quasi unbetreut in der Gegend einsam rumgeistert und total verzweifelt und ängstlich ist, so ist dieser Selbstzustand quasi auch im Prinzip unbetreut. Und das ist das eigentliche Problem. Und das wollen wir auch verändern. Ja.
Ja, das hast du jetzt sehr schön auch differenziert. Und ich glaube auch, dass das stimmt, dass bei dem Umgang mit Achtsamkeit jeder auch seins draus macht. Also da, es gibt also auch sehr viel missverstandene Achtsamkeit, wie du es so schön mit dem Om gesagt hast. Und da kommt natürlich in diesen Umgang mit Themen wie Achtsamkeit, achtsamer Bezug zum eigenen Körper, Selbstanbindung, kommen eben an die Bindungsstile rein, wie du das eben in einem Nebensatz quasi gesagt hast. Das finde ich an sich einen super interessanten Gedanken, dieser Bezug, eben wie der Umgang mit dem eigenen Körper und damit auch der Selbstanbindung eben passt oder sich verbindet mit den Bindungsstilen. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir wieder uns der BKPT konkreter zuwenden. Ein zentrales Organ in deinem Ansatz ist ja das Herz. Und warum ist das Herz für dich eigentlich so zentral, wenn es um Bindung und emotionale Regulation geht?
Wann oder warum?
Ja, gute Nachfrage. Fang mal mit wann an?
Ja, also ich sag mal noch mal einen kleinen Schlenker wieder auch von der Arbeit, wo wir kamen. Also es ist einfach so, wenn wir die Selbstanbindung initiieren, wenn die sozusagen, wenn wir die betroffenen Patienten in diese Grundverfassung bringen und das auch wieder haben wir gesehen in diesem frühen Raum, dann war eins auffällig, sobald diese Selbstbezogenheit einsetzte und dann im Kontakt mit dem Baby trat automatisch in dieser Bindungsverfassung immer das Herz in den Vordergrund. Das heißt, mit dem Zuwachs von Bonding, Abstimmung, miteinander in Einklang bringen, die Synchronität zwischen den Eltern und den Kindern, wurde es auf einmal immer herzbasiert, herzlich, herzerfüllt. Und die Sprache der Erwachsenen war auf einmal genauso. Wertschätzung, Dankbarkeit, Liebe. Also Dinge, das haben wir denen nicht im Mund gelegt. Da fingen die auf einmal an zu reden. Die zeigten auch ständig auf ihre Brust oder ans Herz und fassten sich ans Herz. Und alles, was sie sagten in diesem Gefühl, wir sind jetzt zusammengekommen und ich fühle mich wieder eins mit meinem Kind, war immer eine Herzenssprache. Also das Herz wurde phänomenologisch auf einmal bedeutungsvoll. Und in dem Zusammenhang ist dann eigentlich dieses Interesse auch für mich auch entstanden, für die Bedeutung des Herzens und auch für die Forschung, die in dieser Zeit, Anfang der 2000er Jahre auch kam, die ganzen psychokardiologischen Forschungen, die im Kern eigentlich sagen, die Herzpulsation und das Herz selber ist deutlich mehr eben als eine komplex aufgebaute Pumpe, wie das ja im wahrsten Sinne des Wortes oft auch gesehen wird. Das ist eigentlich der Motor des Herz-Kreislauf-Systems, sondern es ist ein lebendiges, pulsierendes und auch autark autonomes System, das ausgestattet, wenn auch nicht mit einem überschaubaren, aber doch mit einem Neuronenapparat, was auch eine Art Informationsverarbeitungszentrale ist. Also man könnte sagen, wie so ein zweites kleines Gehirn sozusagen um das Organ herum. Das gibt es bei anderen, beim Darm ähnlich, aber es gibt es eben auch beim Herzen. Und man weiß eben auch, dass eben nicht die Reizleitung nur vom Hirn zum Herzen läuft, sondern in viel höherem Maße vom Organ zum Hirn. Also das heißt, wir haben also eine bestimmte intuitive Auswertung von bestimmten Informationen, die dann sozusagen auch an bestimmte Bereiche des Gehirns sozusagen gesendet wird und die dann auch, man könnte sagen, über das Herz erleben und die Herzempfindung uns ganz klare, man könnte sagen, spontane Impulse gibt, bin ich in einer Verfassung von Wohlsein oder von Gefahr oder von Überforderung. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, das Herz selber ist eigentlich eine ganz pulsierende, flexible und reagible Einheit. Das Herz reagiert im Prinzip auf alle biologisch, sozialen und psychologischen Faktoren in seiner Umwelt. Eine ängstliche Gedankenverfassung, ein Beziehungszustand, wo ich mich bedrängt und bedroht fühle, oder eine physische Verfassung einer Entzündung im Körper, alles löst eine bestimmte veränderte Aktivierungsverfassung am Herzen aus. Also es könnte zum Beispiel sein, wenn ich in einer sympathikotonen, angstbereiten Verfassung bin, dann ist das Herz ein bisschen außer Rand und Band. Und wenn ich in den Armen meiner Frau liege und wir kuscheln und ich fühle mich wohl und zufrieden, ist mein Herz in einer ganz ruhigen, schlagenden, pulsierenden Verfassung. Was spannende ist, dass diese Reaktion des Herzens ganz viel Ähnlichkeit hat, wie Babys auf bestimmte Beziehungsverfassungen reagieren. Es war im Prinzip, man könnte sagen, durch die Zuwendung zum Herzen, die Fortsetzung der Babyarbeit in den Bereich des Erwachsenen. Man könnte sagen, so wie das Baby wie ein Detektor ist für Bezogenheit, für Beziehungsqualitäten in seinem Umfeld und ebenfalls auf alles reagiert, was in seinen weitesten Bedingungen sozusagen passiert, so ist es beim Herzen eben auch so. Die Frage war jetzt, wie können wir das Herz vielleicht wie ein Biomarker und wie ein Biofeedback-System nutzen? Und natürlich könnte man sagen, na, wir haben doch eins, das ist die Atmung. Hast doch gerade erklärt, die Atmung macht doch auch das, ist doch genauso wie die Atmung. Ja, nein, weil die Atmung ist in gewisser Weise so ein regulatorisches Feedback-System. Das heißt, die Atmung ist da, die ist flacher oder sie ist ganz weg. Das ist wie ein Stufungssystem, aber es ist so ein bisschen dumm. Also, das ist nicht besonders schlau und komplex, antwortet. Man würde quasi nicht viel Informationen über die Atmung kriegen. Oh, ich fühle mich jetzt erschüttert oder ich bin jetzt gerade, die Atmung sagt dir, das ist aber jetzt eine Ängstlichkeit. Das macht die Atmung nicht selbst, sondern die Atmung antwortet regulativ auf eine Angstverfassung. Beim Herzen ist es insofern anders, als das Herz selber eine Information emittiert und ausstrahlt. Das heißt, wir können mit einer bestimmten Affektivität in Kontakt treten mit dem Herzen. Das Herz hat quasi eine bestimmte Herzverfassung und eine bestimmte Herzqualität, also auch eine Subjektseite, die deutlich differenzierter ist. Das heißt, ich will es mal einfach formulieren, so ein Hasenherz, das so ganz verängstigt ist und so fliehend und außer Rand und Band, das in völliger Panik und Aufruhr ist. Dann haben wir einerseits das völlig erregte, überforderte Herz. Das Herz schlägt sich wie wild und klopft wie verrückt. Aber legen wir die Hand aufs Herz und takten uns auf dieses Herzsystem ein, und das ist das, was wir tun in der BKBT, dann beginnt das Herz als Organ mit mir auch zu sprechen. Das heißt, ich kriege darüber einen Zugang zu einer sogenannten Qualität, einer Qualia, einem bestimmten Affektzustand, also einem an das Organ gebundenen Gefühlszustandes. Das könnte jetzt zum Beispiel eine panische Angst sein, es könnte ein Vernichtungsgefühl sein, es könnte ein Gefühl sein von, da will mir jemand an die Wäsche, ich fühle mich bedrängt. Also es sind verschiedene Affektzustände, die sehr differenziert sozusagen vom Herzen ausgesandt werden, und die korrelieren sozusagen mit dieser extremen Gespanntheit des Herzens. Und was wir jetzt in der Forschung ja festgestellt haben, das ist das Spannende, was man erstmal jetzt phänomenologisch da so einfach beobachtet hat, ist, das wird jetzt sogar bestätigt von der Forschung, weil die Feststellung, dass das Herz im Bestfall in einer Ruheverfassung von einer sehr starken Variabilität durchdrungen ist. Das heißt, es schlägt eben nicht metronomartig, sondern in einer ständigen, welligen Sinuskurvenverfassung, immer zwischen einer leichten Beschleunigung und einer leichten Verlangsamung. Es ist also ein ganz welliger, runder, entspannter Herzrhythmus. Wäre sozusagen das Pendant zu einer sehr bindungssicheren Verfassung, wo ich quasi gelöst und aufgehoben bin. Im Gegenstück dazu sind bindungsunsichere Verfassungen, wo ich also Misstrauen habe, wo ich mich nicht gut gehalten fühle, wo ich quasi dauernd mit einer, ja, Angsthaltung eigentlich durchs Leben gehe. Diese Beziehungsdimension und diese vielleicht auch Persönlichkeitsnote, die ich da gelernt habe in den frühen Beziehungsverfassungen, bildet sich quasi in der Art und Weise, in der Wesenartigkeit meines Herzschlages und meiner Herzrhythmik ab. Das ist jetzt das eigentlich Faszinierende. Das heißt, ich kann eine Charakterhaltung oder eine Verarbeitung einer Entwicklungstraumatisierung durch Zugang am Herzen, kriege ich quasi die Vorsicht, das Hab Acht, die Scheu, die Zurückhaltung, dieses, man könnte sagen, immer aufpassende, sprungbereite, bildet sich quasi in der Qualität des Herzschlages ab, und ich kann damit in Kontakt treten. Und was wir jetzt in der Therapie machen, ist, dass der Therapeut mit dem Patienten zusammen sich auf das Organ bezieht und verflüssigt eigentlich diese alte Erfahrung, die gelernte, gewohnheitsmäßige Schutzhaltung, die sich am Herzen sozusagen auch zeigt, in dem unmittelbaren Kontakterleben, die verflüssigt sich, weil das Herz macht auf einmal, es löst sich durch den kontaktvollen Zugang, macht erstmal eine kleine Show, wie ist es eigentlich unterwegs, wie ist es normal, und kommt mit den Sachen klar. Und wie so ein Baby, das anfängt jetzt zu schreien und seine ganze Not zu offenbaren, so entpackt sich das Organ jetzt auch. Das klingt jetzt ein bisschen mystisch, aber faktisch ist es ganz einfach. Auf einmal spürt die Person, aha, wie zurückgezogen das Herz ist, wie es so quasi im Keller ist, ganz wenig zugänglich. Und auf einmal taucht jetzt in dem Kontaktgeschehen das Herz langsam auf, es wird wieder erweckt. Es kommt quasi jetzt so, es traut sich, könnte man sagen, langsam wieder Bezogenheit zuzunehmen, zuzulassen. Und so wie das Baby langsam aufmacht, kommt aber an der zweiten Seite dann plötzlich auch der Kontakt mit den Grundlagen, warum es sich mal zurückgezogen hat. Also, da kommen jetzt Bilder von meinem Vater, meiner Mutter, wo ich immer wieder in die Leere gelaufen bin, wo keine Antworten kamen oder gewaltvolle Dinge. Das taucht jetzt für einen Moment wieder auf, so in der Öffnung und in der Rhythmisierung des Herzens, das jetzt seine alte Form wieder aufnimmt, tauchen jetzt alte Verfasstheiten sozusagen auf. Und die werden in der Therapie dann besprochen, bearbeitet, bewusst gemacht, mentalisiert. Und das Ziel ist eigentlich, dass das Herz als Organ wie so eine Art Booster ist, diese Erfahrung. Wir kommen damit also ein bisschen, wir kommen sehr schnell quasi an den Kern dieser natürlichen Bindungskräfte. Und über dieses bindungsbasierte Angebot ist das Ziel eigentlich, dass die na natürliche Rhythmisierungsfähigkeit des Herzens, der nat natürliche, man könnte sagen, die natürliche Schwingungsfähigkeit und auch die Kontaktbereitschaft des Herzens, die ein wichtiger Teil von Bindungsprozessen ist, dass die wiederhergestellt wird. Also es ist eigentlich das letzte Satz vielleicht, so wie beim Baby, wir wollen eigentlich an dem Organ, und das ist ja nur ein Aspekt des Gesamtorganismus, eine Responsivität, eine Schwingungsfähigkeit wiederherstellen, so wie das Baby aus seiner Starre rausgeholt wird, dass es wieder bereit ist, auf nette Angebote zu reagieren. So, also das ist das Ungewöhnliche, dass wir quasi organspezifisch jetzt diese Bindungsmuster und die Überlebensmuster studieren und erkunden.
Es ist einfach berührend, auch über das Herz zu sprechen. Und es ist ja auch eben so eine große Tool dabei, dass in der BKPT wirklich berührt wird. Also anders als in Gesprächspsychotherapie, Tiefenpsychologie und so weiter oder auch Verhaltenstherapie, Selbst- oder Fremdberührung am Herzen, da werden alle diese Qualitäten, die du und Modalitäten, die du gerade beschrieben hast, ja sowohl für den Patienten, aber genauso eben auch für den Therapeuten, wenn er der Patient das zulässt und das abgesprochen ist, spürbar. Also er ist sozusagen nochmal ein Abgleich für all das und was passiert und kann dem Patienten, der Patientin helfen, sich auch auf der Herzebene noch mehr zu spüren und zu verstehen. Also ich wollte damit auf diese Berührung hinaus.
Ja, und das ist natürlich einer der kritischen Punkte, weil wir in der klassischen Psychotherapie nicht berühren. Und da sind wir damit auch ja in einer Art Grenzbereich, was wir im körperpsychotherapeutischen Feld durchaus machen. Dazu sei noch mal gesagt, dass wir das natürlich in aller Vorsicht und Absprache mit dem Patienten gestuft machen. Also wenn da eine Patientin vielleicht noch sehr unter hohen Traumalast wäre oder Grenzverletzungserfahrungen hätten, würden wir das vielleicht gar nicht oder nur mit Selbstberührung erstmal machen. Das heißt, der Therapeut taucht immer nur als begleitendes Subjekt auf, aber nicht als berührendes Subjekt. Und der nächste Schritt wäre vielleicht die Erlaubnis, dass der Therapeut in den Beobachtungsraum der Berührung an das Herz, an das Organ mit dem Patienten reingeht, ist auch ein sehr großer Vertrauensprozess. Und er muss natürlich ist ein Teil der Therapie, erstmal überhaupt diesen Raum aufzubauen. Dafür brauchen wir zum Beispiel die Differenzierungsfähigkeit und dafür brauchen wir die Selbstanwendungsfähigkeit. Wenn jemand diese Differenzierungs- und Regulationsfähigkeit noch nicht hat, ist es eigentlich nicht möglich, diese Arbeit zu machen. Und wir machen sie auch nicht. Es gibt viele, viele andere Methoden, die wir hätten. Aber wenn sie da ist, ist es ein unglaublicher, wertvoller, ja, man könnte sagen, Hilfsfaktor, bestimmte gerade bindungsbasierte Themen an den Start zu kriegen. So wie das Baby ein Booster ist beim Erwachsenen, das holt quasi das Beste und Schlechteste hervor, so ist die Herzarbeit jetzt genauso. Es holt einerseits die ganzen traumabasierten Erfahrungsprozesse an die Oberfläche, aber gleichzeitig haben wir immer die Gesundheitskraft am Start. Das heißt, das Herz ist wie so ein Zugang zum biologischen Zentrum, zum unbeschadeten Kern des Patienten. Und es gibt neben allen anderen Schichten, nämlich den Bindungsverletzungen, die sich auch dort finden lassen, gibt es aber eben darunter immer so eine Unterströmung von einem Gesundheitskern, der auch relativ gut und einfach aufgefunden werden kann. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen, also wenn ich das tiefenpsychologisch orientierten Therapeuten erzähle, die kriegen Herzkasper, weil das so weit weg ist von ihrer normalen Realität und die assoziieren nur Missbräuchlichkeit damit oder nur Grenzverletzungen. Und die Realität bestätigt das in den letzten 25 Jahren, wo ich das mache, überhaupt nicht. Das ist genau das Gegenteil, zeigt sich. Wenn Probleme auftauchen bei dieser Arbeit, tauchen sie in der Anbahnung dieser Berührungsarbeit auf. Die Anbahnung, schon die Ankündigung, es zu tun, würde normalerweise eine Irritation auslösen und das wird besprochen und dann wird daran gearbeitet, was ist eigentlich los da. In der Arbeit selbst, sobald die Hand still dort liegt, ist das Thema kein Thema mehr, weil man könnte sagen, der Berührungsaspekt selbst wird von 90% der Menschen, die das erleben, in dem Augenblick, wo der Resonanzprozess einsetzt, gar nicht mehr als extern bedeutsam erlebt, sondern sie sind sofort in der Selbstbeziehung. Eigentlich sind sie nur mit sich selbst beschäftigt. Das ist ja das Eindrückliche, dass die gar nicht so viel darüber reden, ah, sie berühren mich vielleicht sogar an einer sehr, man könnte sagen, mindestens nahen Bereich, wo es ein intimer Bereich wäre, aber die Assoziation ist Überhaupt nicht die. Also wir fragen das auch ab, wir gehen immer wieder in diesen Prozess, weil in dem Moment gibt es über die Berührung eine Art von Tiefung und eine Essenzebene wird berührt, wo die Patienten in der Regel sofort eine verstärkte Beziehung zu dem Innenleben des Organs oder des Organismus bekommen und diese ganze interpersonale Dimension, und dann wird immer über Übertragungsdynamik und etc. gesprochen, die ist tatsächlich viel weniger bedeutungsvoll, als es zu erwarten wäre. Also das ist wie so eine Art genuine Übertragung, die da einsetzt, die im Prinzip sich entfaltet über diesen Zugang zu dem Organ, egal ob ich das selber mache oder auch eine andere Person dabei ist. Also da könnte man sicherlich sehr viel drüber reden und da muss man sicherlich auch viel drüber reden, aber die Sorge, dass wir dort per se irgendwas tun würden, was vielleicht nicht zuträglich für den Patienten wäre, muss ich sagen, hat sich in der therapeutischen Arbeit, dass dadurch irgendwelche Komplikationen, Abbrüche, Rückzüge passieren, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, die Zufriedenheit der Patienten ist deutlich größer geworden. Die fühlen sich viel mehr abgeholt, viel mehr von innen verstanden durch diesen Zugriff. Und wie gesagt, wenn es eine Fragestellung gäbe, wäre es gerade in dem Setting Bildung, dann hätten wir das. Aber dann kann man es sehr gut besprechen und dann kann man es auch lassen.
Ja, vielen Dank, Thomas. Das war und ist für mich sehr überzeugend. Ich selber mache ja seit 40 Jahren Psychotherapie und komme ursprünglich aus der Richtung von C.G. Jung und der Tiefenpsychologie. Und von daher kann ich persönlich sowohl die anfängliche Scheu vor Berührung, als ein Umgang, als Tool in der Psychotherapie verstehen, aber eben kenne deine Arbeit, habe die ja auch selber jetzt ein Stück weit kennenlernen dürfen und kann das nur auch bestätigen, dass das, was du alles gerade gesagt hast, es ist auch in meinen Augen ein wunderbarer Zugang. In meinen Augen lässt er sich auch in eine Gesprächspsychotherapie sehr, sehr gut integrieren. Man muss das natürlich auch ein bisschen lernen, auch klar. Aber ich wollte das einfach nochmal sehr hervorheben, dass ich das meine, dass da sehr viel Gold drin liegt in dieser Arbeit.
Es liegt sehr viel Gold da drin und es ist sehr, sehr viel differenzielle Auswertung von Erfahrungen darin möglich, also in so einer Erlebnis- und erfahrungsbasierten Therapie. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, die Komplexität dieser Informationen über das Organ, die muss auch geübt werden. Es gibt im Vergleich
Klar.
jetzt zum Beispiel zur Nutzung der Atmung als vegetativer Biomarker, sage ich jetzt mal, was sehr simpel ist. Das kann eigentlich jeder. Eine Stressverfassung und eine Veränderung der Atemqualität miteinander verschalten, so ist das beim Herzen ganz anders. Das Herz ist viel diskreter, ist die Wahrnehmung von den Herzverfassungen braucht also wirklich eine gewisse Übung. Also das braucht auch eine Wiederholung, auch in der Therapie. Also es ist wie eine Art Haltung und Setting, immer wieder dieses Referenzsystem in der Therapie auch nach vorne zu holen. Und das machen wir ja nicht nur über die Berührung, sondern das machen wir über Versprachlichung von bestimmten Herzqualitäten, die der Patient auch ausdrückt. Also wir hören quasi mit dem Herzen zu. Also man könnte sagen, wir bauen wie so eine Herzresonanz auf. Weil man könnte sagen, wenn die Leute sehr abgesperrt am Anfang sind und sehr in so einer starken Bindungsarmut auch unterwegs sind, dann spielt das Herz am Anfang fast gar keine Rolle. Also sie sind sehr kognitiv, sehr cool, sehr unbezogen. Und dann langsam durch diese Arten von Zugängen und die therapeutischen Maßnahmen beginnt dann auch die Person langsam empathischer, man könnte sagen, fühliger und herzbasierter auch die Sprache zu wählen. Das heißt, es werden auf einmal Affekte und Empfindungen, die eigentlich mit dem Herzen auch assoziiert sind, die werden sozusagen plötzlich auch ausgedrückt. Und es ist eine Aufgabe des Therapeuten, diese beginnende Herzorientierung, die auch aufzunehmen und kenntlich zu machen. Weil das ist eine andere Orientierung. Es gibt eine, die ist sehr stark überlebensorientiert aus den Bindungsmustern, wo ich im Prinzip immer in einer Weise höre, immer in einer Weise sehe, in einer bestimmten Weise die Welt anschaue, wie ich es gelernt habe. Und jetzt gibt es sozusagen diese essenzorientierte Orientierung, wo man kann sagen, kommt was anderes dazu. Was ist eigentlich wirklich los in mir? Was will ich eigentlich wirklich, man könnte sagen, wenn man Hand aufs Herz machen würde, was will ich von innen heraus eigentlich wirklich an Kontakterlebnissen, an Bezogenheit, an Arbeitswünschen und so machen? Und deswegen ist dieser Prozess der zunehmenden Herzorientierung in der Therapie ein ganz sukzessiver, schleichender Prozess. Man könnte sagen, wie so eine Art Wissenbegrünung, wo langsam die Person, ja, man könnte sagen, wie eine Sprache und auch eine Wahrnehmung entwickelt, dass dieser Aspekt meines Selbst sozusagen ein wichtiger Referenzort wird von Entscheidungen, von meinem Leben und auch von meinem Liebesleben. Und dann ist es wie ein guter Ratgeber, der die ganze Zeit bei mir ist. Also so, das lernen die Patienten auch langsam, diese Stimme des Herzens auch zu hören und auch zu versprachlichen. Aber am Anfang ist es erstmal oft gar nicht da, null.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, die Stimme des Herzens hören. Und nun arbeite ich ja selber ebenfalls seit 35 Jahren intensiv mit dem Hören und den physiologischen Grundlagen, arbeite auch mit einer eigenen Therapie in dieser Richtung. Also, nun weiß ich aus deinem Buch, dass du ja ihr ja mit verschiedenen Organsystemen arbeitet, also mit der Haut, und mit den Augen, aber auch eben mit den Ohren. Könntest du vielleicht jetzt abschließend noch einmal etwas sagen über deine Arbeit mit dem Hören, mit den Ohren? Das finde ich deswegen sehr wichtig, weil in allen Therapieformen und eben auch in der BKPT der Umgang mit Wort und damit Sprache ja eine wichtige Bedeutung hat und dazu gehört das Hören.
Ja, und wir könnten einen eigenen Podcast nochmal zu dem Thema machen. Also das ist natürlich ein Riesenthema, aber ich mag das gerne mal sagen. Also der wichtigste Teil, wenn man es mal jetzt mal ganz eng sehen würde, ist, wie wird das Organ der Ohren eigentlich genutzt? Also das ist ja wie eine Eingangspforte. Es ist wie so eine Art eine Filterfunktion für das Patienten oder des Subjektes. In welcher Weise nehme ich bestimmte Informationen aus meiner Umwelt auch auf und welche sind bedeutungsvoll? Also was höre ich überhaupt? Und es ist klar, wenn ich in einem Beziehungsumfeld gelebt habe, wo die ganze Zeit eigentlich Ansagen waren, ich soll mich gefälligst kümmern um bestimmte Sachen, um meine Geschwister. Es wird von mir sehr viel Fürsorgeaktivität erwartet. Und überall meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, dass da Menschen vielleicht Unterstützung benötigen, Geschwister, die Eltern, die vielleicht selber psychisch erkrankt sind, Rücksichtnahme, also hör doch mal hin, da braucht jemand was. Dann könnte man sagen, die eine Lernleistung des Kindes und Anpassungsleistung war, die Ohren in einer Weise zu sensibilisieren für diese Erwartungen und auch Anforderungen, die von den wichtigsten Menschen gemacht wurden. Also man kann sagen, es ist eine Kompromissbildung. Ich achte mal ganz, ganz doll darauf, wenn Mama sozusagen immer schon ein bisschen in der Kurve liegt, angestrengt ist und eigentlich wieder so, man könnte sagen, vielleicht einer erschöpft ist oder wenn Papa sozusagen eigentlich schon genervt ist, weil er mit irgendwas unzufrieden ist, dann habe ich gelernt, während den Anfängen bestimmte Signale und bestimmte Botschaften in meinem Gehör besonders sensibel aufzunehmen und zu markieren. Das heißt, wir lernen in unseren Bindungsbeziehungen unser Ohr in einer gewohnheitsmäßigen Weise zu nutzen. Also wir hören besonders gefahrvolle Bedrohungen, wir hören Leistungserwartungen, wir hören Fürsorgeerwartungen, wir hören vielleicht auch Erwartungen, hübsch aussehen zu müssen. Da sind wir in den Ohren, wenn man so will, gespitzt drauf. Also so, man könnte geeicht. Und man kann sagen, die Bindungsmuster und das, was wir gelernt haben, das sind ja Schutzmuster auch, um uns zu erhalten. Das ist eine Kompromissbildung. Wenn ich das so mache, kriege ich zumindest ein bisschen was vom Kuchen ab. So. Und was es aber nicht erlaubt, ist, diese Art von eingeengtem Hören verhindert dann aber oft dieses innere Hören von vielleicht diesen Herzqualitäten. Das heißt, diese Herzstimme, die vielleicht sagt, oh, mir ist gerade der Sinn danach. Jetzt wäre mir gerade nach dem Kontakt mit einem anderen Kind, mit dem ich spielen möchte, mir ist gerade nicht danach, hier noch aufzuräumen oder helfen oder so weiter. Dieses Abtrainieren in gewisser Weise der Bezogenheit und des inneren Lauschens auf diese innere Verfassung und meiner inneren, man könnte sagen, auch Stimme, wenn man es so sagen wollte, heißt ja eigentlich, dass ich ein sehr, sehr eingeengtes Hörvermögen habe. Nach innen wie nach außen. höre ich vielleicht wertschätzende, liebevolle, wohlwollende Dinge gar nicht mehr, weil ich überall Gefahr sehe und höre. So, und das heißt in der Therapie, wenn wir uns diesem, ja, erfahrungsbasierten und gewohnheitsmäßig eingeübten Hörmustern zu. Und der Patient lernt überhaupt in der Therapie auch zu erkennen, aha, ich höre ja wirklich nur die ganze Zeit drohende Gefahr und kriege gar nicht mit, da sind wahnsinnig viele nette Menschen und ganz viele nette Botschaften an mich, die auch mit sehr liebevoller, wertschätzender Weise mich sozusagen umgarnen und mir Angebote machen. Ich bin geeicht auf die problematischen Informationen. Also in Kürze könnte man sagen, mit Zunahme dieser herzbasierten Orientierung und Selbstanbindung entspannt sich im besten Falle das Hörsystem, Schritt 1. Und zweitens, lerne quasi um. Ich fange also an zu sagen, okay, es ist schon okay, wenn ich die anderen Sachen auch höre und mich auch danach orientiere. Und es beginnt quasi eine Art neuer Hörorientierung. Das ist sozusagen in Kurzform das, was wir in der Arbeit auch machen. Es ist wie so eine Art Umpolen der sensorischen Systeme, was ein Teil des Umlernens und des Verändern der eher einschränkenden Bindungsmuster ist.
Ja, vielen Dank, Thomas. Das war jetzt sehr griffig nochmal. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende. Und ich würde vielleicht als Abschluss nochmal die Frage stellen, ein bisschen persönlich. Was würdest du sagen? Wie hat dich diese ganze Arbeit verändert?
Naja, ich glaube, beginnend bei den Babys und dann auch im weiteren Sinne bei dem Geschehen des Arbeitens mit dem Herzen. Ich glaube, diese Anwendung, diese eigenen Prinzipien der Selbstanbindung, das immer tiefere Kennenlernen dieser eigenen Kernverfassung, der Herzverfassung und das ins Zentrum meiner eigenen Lebensorientierung zu stellen, hat im Kern einfach ganz viele Effekte auf einen liebevollen Selbstumgang. Ich bin nachsichtiger geworden. Ich würde sagen, es hat mein Leben sehr vereinfacht an vielen Stellen. Auch es macht, und das sehe ich auch bei meinen Patienten, aber das sehe ich bei mir auch, es erleichtert die Navigation in schwierigen Zeiten. Es gibt einem einen Kompass im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ein inneres ja, Orientierungssystem. Und ich glaube, es beschert einen im besten Falle mehr Erfüllung und mehr liebevolle Begegnung mit einem selbst, aber auch mit anderen Menschen. Und das ist eigentlich die wichtigste Zusammenfassung und auf diesem Weg. Und davon bin ich nach wie vor sehr begeistert. Und ich finde, da gibt es keinen Grund, was zu verändern. Das ist ja genau richtig so.
Das hast du jetzt richtig schön gesagt. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal dann auf dein Buch, über dessen Inhalte wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, hinweisen, eben Verkörperte Bindung. Es ist ja gerade jetzt im Kösel Verlag herausgekommen. Und ich hoffe, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern oder wie du immer so schön sagst, den Menschen an den Endgeräten, dass sie neugierig gemacht hat auf dieses Buch und bedanke mich bei allen, die zugehört haben und auch bei dir, Thomas, für dieses Interview miteinander.
Ja, vielen Dank, Dirk, und danke, dass du diese Rolle eingenommen hast, mich mal jetzt in den Fokus zu nehmen. Ich war sehr gerne Gast bei dir in dieser Folge und es hat mir Freude gemacht, das auch mit dir zu besprechen. Ich weiß, dass wir viele, viele Austausche darüber schon hatten, aber es war doch besonders, weil du mir doch sehr spezifisch da auf den Zahn gefühlt hast. Und ja, und ich gehe jetzt gut aus dem Gespräch raus und wünsche allen, die zugehört haben, dass ihr vielleicht mal einen Blick ins Buch werft und falls euch das gefällt, gebt mir vielleicht auch mal Rückmeldung, freue ich mich drüber und gleichzeitig vielleicht schreibt auch einen Kommentar in den Podcast bei Spotify oder vielleicht auch bei Amazon, da wo man diese Bücher bekommt. Das wird helfen, das Buch ein bisschen unter die Leute zu bringen. Ja, viel Freude mit allem, auch mit dem Gespräch, mit dem Podcast selbst, aber auch dann mit dem Lesen des Buches. Bis bald und dann wieder in alter Form. Ja, macht's gut und schöne Zeit, schönen Sommer.